Hallo aus Italien. Der Sneakpot ist in Apulien. Ist Apulien in Italien? Wir begrüßen euch zur 355. Ausgabe und wir sprechen heute für euch den Film Walking on Sunshine. Mit mir hier, sie wird auch gleich singen für euch, die Schwester der Braut, Claudia Nördinger.
Hallo. Und auch da ist der eigenartige Engländer Stefan Giesbert.
Hallo.
Walking on Sunshine, Stefan, worum ging's?
In Walking on Sunshine geht es um eine Frau, gespielt von der Schwester von Gemma Arterton, wie auch immer die heißt.
Ah, kennt man die oder nicht so?
Das fragst du mich.
Okay, Entschuldigung, ich nehme die Frage zurück.
Also der Bob kannte sie, also wusste dann so, ach, das ist doch... Man sagt, sie sei die bessere Schauspielerin.
Ah.
Und ja, aber ich hätte nicht mal Gemma Arterton erkannt, deswegen. Ich weiß aber, dass es die gibt, weil wenn ich den Namen lese, dann höre ich, wie du sie aussprichst.
Ja. Das ist schräg. Okay.
So funktioniert mein Gehirn. Das ist ein bisschen komisch.
Gut, erzähl.
Sie reist nach Italien, um sich dort nach Ende des Studiums mit ihrer Schwester zu treffen, die dorthin gefahren ist, um über ihren Ex-Freund hinwegzukommen. Der Ex-Freund, Doug. Und als sie da ankommt, erzählt ihre Schwester ihr, dass sie heiraten wird.
Mhm.
Nicht Doug, ein anderer.
Oh, ich dachte.
Ja. Nein, das wäre zu. Ja, und dann gibt es um diesen Verlobten, das ist irgend so ein folgenden Italiener, den sie da vor Ort aufgekrast hat, gibt es ein paar Verwicklungen. Dann kommen noch die beste Freundin dazu, die eben auch noch und irgendwie noch ein paar Jungs, die sie da treffen, schon mal kannten und so. Und es läuft dann halt so diese Ehevorbereitungsgedöns, Junggesellenabschied. Und das Besondere ist halt, es ist ein Musical, das wird die ganze Zeit gesungen. Und es werden 90er-Jahre-Lieder gesungen.
Wundervoll.
Doch, es war sehr schön.
Die 90er Jahre sind ja dafür bekannt, dass sie musikalisch ganz weit
ganz
vorne
weit
waren.
Ganz weit vorne. Aber es war unsere Jugend und deswegen war es so schön. Und ich habe mich sehr gefreut und ich habe unglaublich viel lachen müssen. Der Bob hat mich immer angeschaut. Jetzt hör mal auf, immer zu lachen. Aber es war einfach so komisch, wenn diese Lieder dann anfangen und du weißt, ach ja, genau. Und dann kennt man natürlich gefühlt den kompletten Text auswendig, weil man eh jeden Ton kennt. Weil man das in den 90ern dauernd gehört hat oder hören musste oder wie auch immer. Und du weißt dann so, ach ja, genau, darum geht's. Und ja, das passt ja genau. Und das war immer so schön, dann irgendwie als Duette teilweise, dass sie dann miteinander gesungen haben und so.
Das ist ja das Schöne an so der Musik deiner Jugend, dass du sogar eine emotionale Bindung zu Liedern hast, die du damals doof fandst eventuell oder Künstlern, die du damals richtig blöd fandst oder so. Aber wenn du sie dann 20 Jahre später hörst und dich daran erinnerst, wie du 17 warst und in welchen Situationen das gespielt war, hast du trotzdem ein warmes Gefühl.
Ja, genau. Es ist halt so, ach ja, verdammt, das war ja mit der und der oder da waren wir doch mit dem so und so und ach, das war das Konzert, auf dem wir waren. Also, ja.
Heißt das, dass der Film für jemanden, der viel später geboren ist, nicht genießbar ist? Was ist denn, wenn diese emotionale Bindung wegfällt?
Also wenn einem die Musik der 90er nicht aus nostalgischen Gründen schön ist, weil irgendwie man erst in den 90ern, späten 90ern geboren wurde, so ging es ja vielen, die um uns herum im Kino saßen, die fanden es nicht ganz so lustig, aber natürlich kannten sie die Lieder auch, weil das war ja ist die Musik von deren Eltern irgendwie als kurz vor deren Geburt.
Oh Gott, wie schrecklich. Ja.
Naja, wenn du jetzt ein Kind kriegst, dann ist die Musik von jetzt, ist ja dann auch so.
Das Schöne daran an diesem Gedanken ist, wenn man ein Kind kriegt, dann weiß man, dass man spätestens ab diesem Punkt ist man dann eindeutig von gestern, ne? Weil dann gibt's die neue Generation, die automatisch alles, was du quasi an popkulturellen Referenzen oder sowas haben wirst, wird für die Referenz der Eltern sein. Und das ist natürlich schon so eine Kategorie, wo ganz klar ist, okay, das ist jetzt nicht mehr hip und jung und keine Ahnung.
Blöd ist natürlich, wenn man dann die ganze Zeit auch noch den geilen, frischen Scheiß hört.
Ja, aber ganz ehrlich gesagt machen wir das eigentlich nicht mehr. Wir tun manchmal so. Also nicht wir. Manche von uns. Nein, aber ich meine, es ist ja schon so, wir sind natürlich jetzt so eine Generation, wo mit 35 ganz viele noch so leben, als seien sie mittendrin in der Jugendkultur. Und das sind wir natürlich eigentlich trotzdem nicht. Nee, und ich glaube, spätestens wenn du ein Kind kriegst, fällt dir ganz deutlich auf, dass du nicht mehr mittendrin bist in der Jugendkultur. Tja, ja, bleibt von dem Film ansonsten was übrig? Ist der trotzdem irgendwie auch, gibt's da was dran, was gut ist, so wirklich? Oder ist es nur die Nostalgie und der Spaß? Nee,
es ist auch schon eine schöne Geschichte. Es ist, die Art, wie sie sich zum Beispiel zum Junggesellenabschied verkleiden und die Jungs für den Junggesellenabschied, die, verkleiden sich alle als 80er, 90er Jahre Popstar oder nee, als Popstars. Wir waren nicht ganz sicher, aber man erkennt so Tina Turner, Whitney Houston, vermutlich Madonna. Eine sieht ein bisschen aus wie Miley Cyrus, heißt sie so. Mhm. Ja, das ist natürlich kein 90er Jahre Popstar, aber auch sind alle so wie Popstars. Einer von den Jungs sah einer aus wie Meatloaf. Da haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir den erkannt haben, aber es ist schon ziemlich cool gemacht, wie die sich dann so verkleiden und dann in diesen Rollen sind. Sie singen nicht in diesen Rollen oder gar nicht. Also sie singen dann irgendwann ein anderes Lied. Das ist ziemlich, ziemlich cool gemacht. Also
spielt es in der Gegenwart jetzt?
Ja. Okay. Also das ist, ja, die gehen ja noch auf so ein Tomatenfest, wo man sich mit Tomaten abwirft. Und ja, dann gibt's halt noch so ein paar Beziehungsverwicklungen, die ich aber jetzt nicht erzählen will, weil es irgendwie, dann habe ich den ganzen Gag vom Film erzählt.
Und ist es auch so, dass, wie das ja in so Filmen, wo dann bestimmte Lieder vorkommen müssen, öfters ist, dass du das Gefühl hast, dass die Handlung in gewisser Weise genau so gebaut wird, nur damit ein bestimmtes Lied kommt? Das finde ich ja manchmal so ein bisschen, oder zum Beispiel bei dem Beatles-Musical fand ich ja damals, dass dann ganz offensichtlich war, dass eine so heißen muss, wie sie heißt, weil dann ist ja klar, dass noch dieses Lied kommt oder so. Gab sowas auch? Dass du denkst, es ist so ein bisschen so zurechtgebogen?
Nö, also mir ist es nicht aufgefallen, aber vielleicht war ich auch nicht kritisch genug.
Ja, muss man ja nicht sagen.
Sie haben ganz oft auch zu den Liedern getanzt, was schreiend komisch ist. Irgendwie, sie entdecken dann jemanden am Strand und sie nähert sich ihm an und dann liegen halt ganz viele Leute auf den Liegen und die machen halt so Liegentanz irgendwie, nehmen ihr Buch hoch, drehen sich, Bein hoch, runter, aufsitzen. Und das passiert halt nur so im Hintergrund. Dann sind sie mal plötzlich im Vordergrund und singen irgendwie eine Strophe oder einen Vers. Und dann läuft sie wieder irgendwie um die herum, aber die machen dann halt immer so diese synchronisierten Aktionen. Das ist so lustig. Also ich habe mich da echt ganz schön kaputt gelacht.
Es klingt eigentlich wie ein Sommerfilm, oder?
Ja, es ist so richtig. Es war wirklich so, ach, man war nochmal eine anderthalb Stunden im Urlaub.
Ist eigentlich komisch, dass der dann so spät hier jetzt, weil wann läuft der an in Deutschland?
Ich glaube, in den nächsten 3 Wochen.
Ist eigentlich ein bisschen komisch für diese Art von Film, oder?
Schon zu spät, ja.
Es klingt schon nach, also ich meine, gut, man konnte nicht voraussehen, dass jetzt irgendwie das Wetter so mäßig ist, aber
ja.
Trotzdem ist es einfach ein bisschen spät für so einen Film, der so nach Sommer klingt.
Aber so zum Sommerausklang nochmal einen schönen Sommerfilm.
Na, vielleicht ist das so gedacht.
Finde ich eigentlich ganz schön. Also ja. Das ist ja, also das Einzige, was mich wirklich so immer wieder rausgeholt hat, war, dass diese Schwester der Braut sich so gar nicht bewegen kann. Das ist ja immer ich sehe das halt sofort und die anderen tanzen ganz okay, aber sie halt wirklich, also sie ist synchron mit den anderen, aber sieht halt echt aus wie so eine Holzstangenpuppe, die dann okay. So, und da siehst du halt so, ja, nee, ja, du machst den Kick gleich, aber was ist denn das für ein Kick? Geht ja nicht.
Ja, das ist halt das Problem, dass du quasi in der Besetzungsliste dann irgendwo den Umbruch gibst zwischen den Leuten, die noch besetzt wurden, weil sie irgendwie Schauspieler sind oder so. Und dann ab einer gewissen, wenn die ja nicht mehr so ganz zentral sind oder nicht mehr die Leute, die quasi auf dem Poster den Film tragen müssen oder sowas, dann wirst du wahrscheinlich zunehmend Leute finden, die irgendwie Musical Hintergrund haben und so. Und da siehst du natürlich, da kannst du die Profis von den Nicht-Profis unterscheiden.
Ja. Das hat man leider, und da sie halt natürlich in jedem Lied mitspielt. Oder fast jedem Lied.
Und konnten die singen oder war das so grenzwertig zum Teil?
Es war okay. Ja, aber also sie haben wohl alle selber gesungen. Mhm. Und ja. Es war nicht wie Karaoke, es war schon besser. Aber es war untertitelt.
Okay.
Was eben, sie hätten sich auf die Idee kommen können, das zu übersetzen.
Deutsch einzigen. Aber nee. Ist ja natürlich bei den Hits dann schon ganz schön blöd.
Ja, sehr blöd. Und was ich sehr schön fand, dass diese Untertitel sehr frei waren. Mhm. Also das war so, der Sinn war da, worum es in dem Lied geht, aber zum Beispiel hat ein Reimschema und Versrhythmik und so haben überlebt. Mhm. Aber dafür war es halt irgendwie so, nee, sie singt das, ja, aber es bedeutet das Gleiche. Also so, dass das eben, das fand ich sehr gut.
Gut.
Ja.
Ja, das klingt ja auch wie die Art von Film, die man auf DVD irgendwann mal so anschauen
kann. Genau, den kann man gut auf DVD anschauen. Ja, also wenn man ist, ich könnte mir vorstellen, es wird schwierig, wenn man keine Beziehung zu den 90er Liedern irgendwie hat. Das könnte schwer werden, aber wenn man da irgendwie so ein bisschen das Gefühl dafür hat.
Also vielleicht nicht unbedingt geil. Was für meine Mutter. Weil eigentlich von der Art Filme, also zum Beispiel Mama Mia damals, das fand sie auch super, so. Aber ich weiß natürlich, diese ganzen 90er Hits, bin ich nicht sicher, ob sie da was von mitbekommen hat, so.
Ja, guck doch mal in die, also das ist jetzt nicht so.
In die Liste der.
In die Liederliste.
Nein,
Faith von George Michael, genau, einer war noch als George Michael verkleidet, das ist so lustig.
Ja. Gut. Na dann.
Ja, also. Ich gebe 8 Punkte. Ich war fröhlich euphorisch nach dem Kino. Es war wirklich sehr gut. Im Kino ist er nicht so gut bewertet. Wir sind relativ als Letzte rausgegangen, weil wir noch ein bisschen Musik gehört haben. Und dann gibt's ja unten immer diese Boxen und die mit war blöd, war sehr voll. Also es war wirklich Sneaks sind ja dann doch nicht unbedingt Leute, die so alt sind wie wir, sondern einfach 10 Jahre jünger.
Ja, stimmt.
Und fehlt es halt. Also ne. Sind die 90er irgendwie nicht so.
Klar.
Ja. Emotional präsent.
Boah, das ist schon irgendwie, letzte Woche hat der Bob irgendwie 8 Punkte Amos Wanted Man gegeben oder was? Oder vorletzte Woche oder wann es war? Und jetzt gibst du diesem Film 8 Punkte. Das sind diese 8 Punkte Kategorien. Ja,
vielleicht ist es.
Aber wir vergleichen ja nicht.
Das ist vielleicht 7,5, aber ich war so fröhlich
dann. Dann gibt doch 8, wenn es nicht so fröhlich gemacht hat.
Nein, es war wirklich. Es war ein schöner Film.
Gut. Ja. Walking on Sunshine.
Walking on Sunshine. Das liegt doch natürlich auf.
Ja.
Ja.
Würde man erwarten. Gut. Was gab's noch?
Das Lied habe ich mir 3-mal gekauft, weil ich irgendwie 2-mal verrafft habe, dass ich es schon zu Hause habe. Also für irgendeine Bravo-Hitze war es mal drauf. Irgend so einer, so ein Sampler.
Mhm.
Und dann habe ich es gesucht und dann habe ich es auf einem Album mir dann gekauft. Und dann kam es später nochmal auf irgendeinem anderen Sampler mit, den ich dann auch irgendwo so. Mein ehemaliger Mitbewohner zieht mich immer damit auf, wenn das Lied kommt.
Also ich glaube nicht, dass ich das besitze, aber es ist auch so ein Lied, wo ich im Radio nicht wegschalte, wenn es kommt. Weil ich einfach denke, es ist zwar irgendwie so.
Aber es ist so schön.
Ja. Macht dann doch gute Laune.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Fein.
Ja.
Was kommt als nächstes?
Du warst im Kino.
Ich war im Kino.
Und hast den Film Maps to the Stars geschaut.
Richtig.
Das ist der neue von...
Den neuen David Cronenberg-Film.
Sag mal einen Film, den ich kenne von David Cronenberg.
Also früheren Zeit, sowas wie Die Fliege natürlich oder Videodrome. Und jetzt in den letzten 10 Jahren zum Beispiel History of Violence.
Oh.
Also schon ein Regisseur, von dem viel, viel halten und auch viel erwarten. Ich habe vor einem Jahr oder anderthalb oder was hier den Film Cosmopolis von ihm verrissen, wo Robert Pattinson den ganzen Film in einer Limousine durch eine Stadt, keine Ahnung, welche das war, gefahren ist und pseudophilosophische Dinge von sich gegeben hat und einfach gelangweilt davon war, dass er unendlich reich ist und keine Ahnung, was sein Problem war, sowas in der Art. Und jetzt im neuen Film spielt in Hollywood dem Hollywood der Gegenwart. Wir werden konfrontiert mit einer Auswahl von lebenden Hollywood-Klischees auf jeden Fall. Also die zum Beispiel die Schauspielerin, deren beste Zeit eindeutig vorbei ist, okay, gespielt von Julianne Moore. Wobei in diesem Fall ist es auch so, dass gar nicht so klar ist, ob sie jemals wirklich eine beste Zeit hatte, weil sie war vor allen Dingen, ist sie die Tochter von irgendeiner wohl ja, einer absoluten Ikone. Also ihre Mutter war eben eine sehr, sehr erfolgreiche Schauspielerin. Tee. Und ja, bitte. Und aus der Kuhkanne gibt es bei uns Tee. Und sie leidet eben schon ihr ganzes Schauspielerinnenleben darunter, dass sie da wohl nicht so richtig hinterherkommt oder vielleicht auch einfach nie so viel Talent hatte wie ihre Mutter. Dann gibt es eine Familie, die Eltern sind John Cusack, der irgend so ein komischer Massage-, Beschwörungs-, Yoga-, Therapeut-, Quacksalber ist. Ah. Ich bin nicht ganz klar, bin nicht ganz sicher, was es ist. Bestimmt ist es was, was es gibt und ich habe nur noch nie davon gehört, aber es ist was ganz Komisches, was der da macht. Und seine Frau ist gespielt von Olivia Williams und sie haben einen Sohn, der so ein Jungschauspieler ist, so ein bisschen so Justin Bieber-mäßig. So eben so ein ganz junger Typ, der eben in ganz vielen Filmen schon mitgespielt hat und wahnsinnig arrogant ist und so ein kleines Arschloch eben. Und ja, wir haben noch so ein paar andere Figuren, die in diesem Kontext vorkommen. Robert Pattinson spielt auch wieder mit. Der spielt einen möchtegern jungen Schauspieler, der Limousinen fährt. Wieder in der Limousine, eigentlich ganz lustig. Und dann taucht neu in der Stadt auf eine junge Frau, gespielt von Maya Wasikowska. Die hat Brandnarben im Gesicht und ist auch ansonsten anscheinend, hat sie noch mehr Verbrennungen. Und wir merken eigentlich sehr schnell, dass die eben also nach Hollywood zurückkommt, offensichtlich eine Geschichte hier hat und zum Teil eben auch Verbindungen zu den Personen, die wir sonst noch so erleben. Und darüber erfahren wir natürlich dann mehr und was da passiert ist und was sich daraus ergibt und so. Prinzipiell ist es aber so, dass der Film uns vor allen Dingen vorführt, wie hohl diese Leute sind oder wie leer ihr Leben ist. Also sie, ich meine, der Film versteht sich bestimmt als Satire irgendwie. Wir haben relativ viele Szenen, wo zum Beispiel Julianne Moore irgendwie hysterisch darüber lamentiert, dass sie irgendeine Rolle nicht bekommt oder dass, keine Ahnung, eben sie alt wird oder warum irgendjemand sie nicht zurückruft und so ein Zeug. Und es ist immer wieder so, also ich hatte bei dem Film ganz stark das Gefühl, erstens, ich verbringe hier eine ganze Menge Zeit in lauter Leuten, einer Ansammlung von lauter Leuten, mit denen ich einfach keine Zeit verbringen möchte, die so unglaublich hohl sind und eben auch in der Welt, die ich eigentlich nicht so spannend finde, also dieses abgeheiftete Schauspieler, dann muss es schon eine interessante Geschichte geben, damit du da Lust hast, dich da irgendwie so aufzuhalten. Und es gibt dann so eine, naja, ich weiß gar nicht, ob man das Handlung nennen sollte. Es gibt da halt dann so eine, ja, die Personen gehören eben auf eine bestimmte Weise zusammen und da findet man auch noch was raus und da passiert dann ein bisschen was. Aber es ist eigentlich, ist es letztendlich bei dem, was dabei rauskommt, ist es doch auch keine richtige Handlung. Also letztendlich, im Prinzip bildet Cronenberg da offensichtlich ein Milieu ab, in dem er sich jetzt auffällt oder keine Ahnung, was ihm auch zum Hals raushängt, ich weiß nicht so genau. Aber was ich nicht so richtig verstehe, ist, warum wir uns dafür interessieren sollen. Also warum er sich für interessiert, okay.
Scheint
sich
ja nicht sehr dafür.
Vielleicht interessiert er sich dafür, weil das sein Leben ist. Und wenn das so sein Leben aussieht, dann verstehe ich, dass er es schrecklich findet und möglicherweise aus therapeutischen Gründen einen Film darüber machen muss. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum ich es mir anschauen soll. Und zum Teil wurde eben auch geschrieben, dass es eine ganz messerscharfe Satire ist und sowas. Aber was ich daran nicht verstehe, ist, nur indem du zeigst, dass die Leute, also beziehungsweise indem du zeigst, ist gar nicht richtig, nur indem du die Kamera draufhältst, wenn Leute unglaublich leeres, banales Zeug von sich geben, hast du ja noch nicht wirklich einen satirischen, ja, eine satirische Leistung erbracht, sondern du hast halt Leuten dabei zugeschaut, wie sie unglaublich banal sind und so, ja, und ordinär und sowas. Und okay, dann gibt's irgendwie eine Szene, wo jemand auf dem Klo sitzt und dann schaust du dazu, wie sie auf dem Klo über irgendwas damit hin und so. Aber es ist alles so, also mir hat sich einfach überhaupt nicht erklärt, welchen Gewinn ich davon habe, mir das anzuschauen. Und ich fand's auch eigentlich überhaupt nicht lustig. Also ich es gab vielleicht so 2 oder 3 Szenen, wo ich mal so ein bisschen geschmunzelt habe. Aber ansonsten waren einfach die Leute fürchterlich unsympathisch und alles, was passiert ist, fürchterlich banal und klischeebeladen. Und also mich hat es überhaupt nicht überzeugt. Ich weiß nicht, was los ist mit David Cronenberg. Mich hat er irgendwie,
okay.
Mich hat er leider irgendwie verloren. Also ich bin durchaus, ich würde schon sagen, ein Fan von eben Der Fliege und Videodrome und ein paar seiner früheren Sachen. Auch Existence, damals dieser Film. Mit Jude Law. Das sind Sachen, die ich sehr mag. Und jetzt bei diesen Filmen seit 2000, eben History of Violence und so, finde ich schon, dass ich, also dem kann ich doch immer noch einiges abgewinnen. Aber jetzt mit Cosmopolis in diesem Film hat er mich total verloren. Also ich bin, muss jetzt sagen, und ich bin ja ins Kino gegangen und der Film ist ja gestartet jetzt am Donnerstag. Das heißt, ich bin wirklich ins Kino gegangen und dachte so, okay, der neue Cronenberg, schauen wir uns doch mal an. Und ich bin ganz sicher, dass ich das beim nächsten Cronenberg nicht mehr machen werde. Dass ich glaube, werde ich mir auf jeden Fall Zeit lassen, bis der dann irgendwann auf DVD oder im Fernsehen oder
Portalen kommt, irgendwo erscheint. Ja. Schade eigentlich.
Tja, also nicht für mich. Ich
Punkte oder gar lieber gar keine?
Ich gebe 4.
Enttäuschte.
Ja, also
ja?
So belanglose, ja, ja. 4 belanglose Punkte gebe ich darauf.
Immerhin hat die Kamera ruhig gehalten und die haben nicht so viel durcheinander gequatscht.
Ja. Also und in Anbetracht der Tatsache, dass ein paar Schauspieler dabei sind, die ich wirklich für gute Schauspieler halte, also Maya Wasikowska und Olivia Williams und Julianne Moore, wenn man ihr die richtige Rolle gibt, auf jeden Fall auch und so, finde ich schon, dass es gibt ja so Szenen, wo du dann zum Beispiel irgendwo in einem Club bist und dann ist dieser Justin Bieber-artige Typ mit noch einem Freund von ihm und mit 2 ganz hohlen Blondinen und sie unterhalten sich halt irgendwie so und es ist halt unendlich banal. Ja gut, aber...
Ja. Okay, alles klar. Ich hab's verstanden.
Nein. Also, 4 Punkte. Ich
brauch man nicht.
Von mir keine Empfehlung. Klar, wenn jetzt jemand den anschaut und sagt, ich habe das nicht verstanden, dann lasse ich mir es gerne erklären. Ich glaube trotzdem nicht, dass ich den nächsten Cronenberg im Kino anschaue.
In den Kommentaren oder als Audio.
Aber das war damals bei Cosmopolis ja auch so, dass ich gesagt habe, bitte erklärt's mir und niemand hat was dazu geschrieben.
Deswegen. Leute, liebe Hörer. Leute, ich kann nicht Leute sagen.
Leute. Leute.
Liebe Hörer. Die Claudia braucht Hilfe.
Richtig.
Bei dem Verständnis dieses Werkes.
Maps to the Stars. Müsst ihr nicht anschauen.
Okay.
Ah, übrigens, keine Hilfe brauchte ich oder ihr brauchtet keine Hilfe bei der Besprechung von A Most Wanted Man. Da habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht viel zuzufügen zu dem, was ihr gesagt habt.
Deswegen, okay.
Also ihr habt ja gesagt, kann ich mich ja noch zu äußern, aber ich finde eigentlich, das habt ihr ziemlich... auch meinem Eindruck entsprechend wiedergeben. Interessant war eben das, was ihr gesagt habt über die Synchro, das habe ich auch in Kommentaren geschrieben, dass eben in der Originalversion mich gestört hat, dass Philip Seymour Hoffman und Rachel McAdams und die englischsprachigen Schauspieler, ich bin ehrlich gesagt nicht mal ganz sicher, ob immer, aber sie haben zum Teil auf jeden Fall so einen komischen Akzent gesprochen, der wahrscheinlich deutsch sein sollte, der mich aber so irritiert hat. Es hat wirklich eine ganze Zeit gedauert, bis ich verstanden habe, dass Philip Seymour Hoffman ein Deutscher sein soll, weil ich einfach nicht kapiert habe, was der für einen komischen Akzent spricht. Und erst als ihn dann ein paar Mal Leute mit Günther angesprochen haben, dachte ich so, okay, er ist wohl deutsch. Und ich habe dann im Nachhinein auch drüber nachgedacht, ich habe einfach nicht verstanden, warum die diesen Akzent sprechen.
Ja.
Warum?
Und die Deutschen haben halt ganz normal ihren
schnuddeligen... Ja.
Deutsch. Also sie haben,
wenn haben ich so, Englisch gesprochen.
Halt. Genau, haben einfach aber mit einem normalen deutschen Akzent.
Ja. Das habe ich einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, also wenn du das ist doch wirklich ein altes Prinzip im Film, keine Ahnung, wenn du einen Film über Mozart drehst, dann müssen nicht alle einen Wiener Akzent im Englischen sprechen. Also ich verstehe es einfach nicht. Oder vielleicht war es hier, weil sie eben dachten, wir haben auch eine ganze Menge deutsche Schauspieler und die sprechen eh mit deutschem Akzent, dann müssen die anderen auch deutschen Akzent sprechen. Also ich weiß es nicht, aber es kam mir wirklich vollkommen sinnfrei vor und hat eben bei mir dazu geführt, dass ich am Anfang relativ lange gebraucht habe, um vor allen Dingen Philip Seymour Hoffman so geografisch zu verorten. Also ich habe nämlich wirklich gedacht, so, was ist das für ein Akzent? Wo kommt der her? Es war sehr undurchsichtig für mich. Und gut, okay. Und dann fand ich ein bisschen albern, dass Rachel McAdams ihren Namen nicht aussprechen konnte. Weil die hieß ja Richter. Und dann hat sie immer Richter oder irgendwie sowas gesagt. Da dachte ich mir so, dann ändert halt ihren Namen. Also es ist ja nicht so, als gäbe es keine deutschen Namen, mit denen englische Muttersprache keine Probleme haben.
Ja,
gib dir doch einen anderen Namen, ist doch wurscht. Also, nee, aber ansonsten fand ich auch super Film.
Ja, das ist einfach...
Wirklich schön. Also auch ein Film, wo ich richtig Lust habe, ihn dann irgendwann, wenn er auch auf DVD ist, nochmal anzuschauen.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja.
Ich würde ihn halt gern auch nochmal auf Englisch sehen, einfach um da nicht dieses was reden die denn so durcheinander?
Ja.
Ja.
Nee, wirklich schön. Und eben ist, ich mag immer solche Agentenfilme, wo du so siehst, wie, was in gewisser Weise auch was für ein öder Job das ist. Ne? Eben dieses Rumsitzen, auf irgendwas warten und
warten und
eben überhaupt nicht so James Bond-mäßig.
Du bist hier, da, trinkst Martini, schießt ein paar Leute
über. Und alle sehen so ein bisschen mitgenommen und abgeranzt aus und trinken zu viel, was verständlich ist bei dem Job, den sie haben und so. Und, ja.
Ja, ist gut.
Guter Film. Jo.
Du hast noch Barfuß auf Nacktschnecken, gell?
Ja.
Mein Programm hat hier nämlich Nachtschwärmern gemacht. Barfuß auf Nachtschwärmern.
Ja, ich habe den Film Barfuß auf Nacktschnecken gesehen. Ein französischer Film aus dem Jahr 2010 mit Diane Krüger, einer der Hauptrollen, und die andere Hauptrolle gespielt von Ludivine Songier. Und den, ich glaube, also ich rede ja sonst eigentlich meistens nicht über Filme, die schon ein paar Jahre alt sind, wenn ich sie dann noch nachhole. In diesem Fall möchte ich ihn aber trotzdem kurz erwähnen, weil ich den
Habt
Film...
Habt ihr, ganz kurz, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Habt ihr das gemerkt, wie viele Filme die Claudia jetzt quasi alle auslässt, um euch nicht mit alten Filmen zu langweilen? Also sie redet eigentlich nur über aktuelle Filme. Könnt ihr euch vorstellen, welche Unmengen an Filmen die Claudia hier so täglich konsumiert?
Es ist tatsächlich so, dass ich eine Menge Filme auslasse, weil ich immer denke so, nee, also darüber jetzt nochmal zu reden, wäre ein bisschen albern. Aber
ich rede ja sogar über Serien, die ich gerade angefangen habe, weil ich so wenig zum Filmen und Serien schauen komme. Das ist echt schade.
Also diesen Film möchte ich deswegen erwähnen, weil der bei mir so ein bisschen, ich hatte den schon vor einiger Zeit auf DVD gekauft, einfach weil er mir irgendwann mal in die Hände gefallen ist, und habe mir den so aufgehoben, weil ich immer dachte so, ach, das wird bestimmt so ein netter Film, so irgendwie so mit so einem sommerlichen Flair und irgendwie so ein Film, den man sich mal anschaut, wenn man irgendwie einfach gute Laune bekommen möchte.
Mhm.
Und der Film hat diese Erwartung einfach überhaupt nicht erfüllt. Und deswegen würde ich, wenn andere ihn aus ähnlichen Gründen ihn sich vielleicht hatte, würde ich eher davon abraten. Es geht um zwei Schwestern, die von Ludivine Songier spielte, lebt mit ihrer Mutter auf dem Land. Die hat so ein bisschen, naja, so, sie hat eine Art von Behinderung oder Störung. Manchmal kommt es einem auch so ein bisschen so vor, als ob es eine Art von Autismus auch zum Teil ist. Sie ist einfach, sie lebt so ein bisschen in ihrer eigenen Welt und sie ist halt so ganz so verrückt und kreativ und macht irgendwie total unangepasste Dinge die ganze Zeit, die zum Teil auch so ein bisschen so schon fast ins Gefährliche gehen oder auch, wo du sagst so, oh, okay, das ist etwas problematisch. Aber sie ist halt, ist ganz klar, der Film versucht ihr halt so dieses Label Freigeist zu geben. Und irgendwie ist die die Nachricht des Filmes ist eben, dass solche Menschen wie sie eben, dass es dich unglaublich bereichert, wenn du dich dem öffnest, ihrer Verrücktheit, weil das halt so eine Form von, im Prinzip eine höhere Form von Freiheit ist, die sie hat und so. Und
der möchte mich belehren.
Ja, absolut.
Oh, das mache ich. Das kann ich allein.
Also er möchte Frauen, glaube ich, sagen, dass sie sich frei machen sollen von diesen Zwängen, die ihnen sagen, wie sie zu sein haben, und sie wollen, sollen in Wirklichkeit das so alles so rauslassen und so kreativ und liebenswert sein. So.
Ah.
So ein bisschen so. Und die von Diane Krüger gespielte ältere Schwester, also die Mutter der beiden Mädchen, verstirbt plötzlich. Und die jüngere Schwester, die mit ihrer Mutter gelebt hat, bleibt eben alleine auf dem Land zurück und ist klar, dass sie eigentlich alleine nicht zurechtkommt, weil sie eben nicht so richtig lebenstüchtig ist. Auch wenn der Film versucht eben zu zeigen, wie toll das ist, wie sie ist, aber gleichzeitig ist eben klar, dass sie viele Probleme bekommt, wenn sie wirklich auf sich selbst gestellt ist. Und ihre ältere Schwester hat Jura studiert und lebt in der Stadt und kommt dann eben zurück, zum Teil erstmal nur so für Wochenenden, um sie eben so ein bisschen zu betreuen. Und dann ist eben ganz klar, dass da so eine Entwicklung stattfindet. Einerseits, weil das eben für die jüngere Schwester alleine auch gar nicht funktioniert, aber andererseits auch, weil Diane Krügers Figur sich frei macht von den Zwängen ihres Lebens und eben sich öffnet für die schönen kreativen Dinge und so. Und dann gibt's auch, also der Film verläuft dann eben so in diese Richtung, das ist so die Marschrichtung des Filmes. Und da finde ich einfach, dass er fürchterlich, also dass er ihm jede Überzeugungskraft fehlt, weil das musst du ja erstmal kaufen. Du musst erstmal kaufen, dass deine die Probleme deiner beengten Existenz gelöst sind, indem du dich einfach mehr mit Leuten umgibst, die etwas gestörte Realitätswahrnehmung haben und dich vollkommen öffnest ihren Ideen und sowas und dich von ihnen treiben lässt, weil sie verstehen ja in Wirklichkeit, wie man glücklich sein sollte. Und es gibt sogar zwei ganz interessante Punkte in diesem Film. Und zwar, In beiden Fällen geht es darum, wie dass die jüngere Schwester sich auch sexuell sehr unangepasst verhält. Also sehr, sagen wir, sehr viel mehr zulässt, als du eigentlich sagen würdest, jetzt für eine junge Frau unbedingt so günstig ist. Und und als eben auch die meisten jetzt zum Beispiel für ihre jüngere Schwester so okay fänden. Ne?
Die kriegt das auch noch mit.
Und die Art, wie der Film das bewertet, ist so symptomatisch für alles, was falsch mit diesem Film ist. Also wirklich so, du schaust dir das an und denkst dir so, ha, okay, das ist das, was wir hier gelernt haben. Das ist das, was der Film uns vorschlägt als die eigentlich freiere Alternative und sowas. Und also ich verstehe überhaupt nicht, wie, also einfach dieser Geist, der dahinter steckt, diese Idee, finde ich so absurd. Und der Film ist dann letztendlich, für mich war er viel mehr ein Problemfilm, als ich erwartet habe. Weil ich habe im Prinzip
leichte Sommerkomödie. Du hättest vielleicht Walking on Sunshine schauen sollen.
Vielleicht. Und der Film, glaube ich, versteht sich selbst durchaus als Feel-Good-Film, weil er ja glaubt, dass er propagiert, mach dich frei von den Zwängen. Aber was ich gesehen habe, war eine junge Frau, die offensichtlich, also was sehr schwierig ist für sie. Ich sehe durchaus die Probleme, dass sie eben ihre eigene Wahrnehmung, dass sie so anders ist. Und ich sehe auch ein, dass sie zum Beispiel, wenn sie mit jemandem zusammenlebt, wie ihre Mutter offensichtlich war, die das sehr gut handeln kann, die ihr einerseits ihre Freiheiten lässt und sie auch ihre verrückten Sachen machen lässt, aber trotzdem ihr eine Struktur gibt, dass es dann eben am besten funktioniert. Aber dass der Film dann im Prinzip sagt, wenn die ältere Schwester sich nur der Jüngeren anpasst und die dann gemeinsame Sachen machen und so, dann wird alles gut, das habe ich halt. Also für mich war das dann eher pathologisch, was passiert ist letztendlich. Ganz komischer Film.
Okay.
Ja.
Barfuß auf Nacktschnecken.
Ja, ich würde
eher nicht gucken.
Ich finde ja.
Okay, gut.
Ja.
Muss man ja auch manchmal
sagen. Kommt bei mir auch so bei 4 Punkten raus. Aber
okay, welchen von beiden lieber schauen? Walking on Sunshine.
Also der interessantere Film trotz allem ist Maps to the Stars, weil du dich da zumindest daran abarbeiten kannst, was Cronenberg damit wohl tun wollte oder sowas. Aber ja. Also ja, Barfuß auf Nacktschnecken wollte ich eigentlich vor allen Dingen erwähnen, um andere Leute davon abzuhalten. Vor allen Dingen Frauen. Wir haben ja immer nicht so viele Hörer, höre ich. Gelegentlich, aber Hörerinnen, aber ja, also ist einfach nicht so ein netter Film, wie ich dachte.
Okay.
Jo.
Liebe Hörerinnen, aber auch Hörer, die den Film eventuell schauen.
Er ist schon sehr, so vom Marketing her ist er schon Richtung weibliches Publikum.
Also liebe Hörer, falls ihr eurer Freundin einen guten Film schenkt, den nicht.
Genau, also das würde ich auch sagen, als Geschenk für die Freundin wäre das eine ziemliche Fehlbesetzung, wenn ihr nicht möchtet, dass die Freundin morgen loszieht, sich von euch trennt und mit irgendwelchen Typen stirbt, irgendwelchen Typen schläft, weil sie das ja so viel freier macht oder so. Und sich einen Blumenkranz aufzieht und aufs Land geht oder so. Wenn ihr das nicht wollt, dann schenkt eurer Freundin nicht diesen Film.
Okay. Hast du einen Film jetzt spontan, den man dann lieber schenken sollte?
Ach, nee. Spontan.
Wenn ihr das wissen wollt, schickt eine Hörerfrage.
Genau. Dann machen wir uns Gedanken darüber, was ihr eurer Freundin...
Wir sollten jetzt anfangen, für eure Fragen zu sammeln wegen Weihnachtsgeschenken und so.
Das stimmt. Das ist eigentlich gar keine schlechte
Idee. Wenn wir das jetzt da schon mal die ersten Beratungs...
Vielleicht sollten wir auch einfach eine selbstinduzierte Hörerfrage definieren für irgendwann Anfang November oder sowas. Können wir ja mal uns selbst vornehmen, Tipps zu geben für bestimmte Situationen, wem man was schenken kann.
Für Weihnachten zum Beispiel. Wir können das ja dann nochmal...
Also wir können dann sagen, so für die Schwiegermutter, für die Freundin,
ja,
für
die Eltern.
Welche Filme schenkt ihr?
Ja, oder auch anderes. Also
ja.
Ich habe ja die Schwierigkeit, ich kann ja meinen Eltern keinen Film schicken, weil die das nicht gucken. Das ist vergebene Liebesmittel.
Ich finde, es gar keine schlechte Idee. Das sollten wir uns mal merken. Und
es ist schon auf der Liste gelandet. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber die Claudia hat es mit einem Stift auf eine Papierliste geschrieben.
Ja.
Wir sind da manchmal ein bisschen retro drauf.
Genau.
Ja. So.
So.
Die Hörerfragen.
Sind wir schon in der Sektion Hörerfragen?
Ja, wir sind. Ich bin ein bisschen in Zeitdruck. Wir müssen noch.
Ja, okay.
Und dann los.
Gut.
18 Minuten. Ding, ding, ding.
Okay, erste Hörerfrage wäre, dass ich noch mal kurz was sage zu dieser Frage, die Skurtle gestellt hat.
Allein ins Kino gehen, ja oder nein? Genau,
ich wollte dazu...
Für ihn war es ja irgendwie...
Suizidal, vorsuizidal.
Genau, oder so. Also überhaupt nicht denkbar.
Also die Frage möchte ich auch deswegen noch mal separat beantworten, da ja Skurtle, wenn ich mich richtig erinnere, der Vater unserer wahrscheinlich jüngsten Hörerin ist.
Zumindestens...
Die, von der wir wissen.
Ja, genau.
Hat nämlich seine Tochter Tanita hat sich irgendwann Ende letzten Jahres geoutet, als wir mal gefragt hatten, wer denn vielleicht unser jüngster Hörer ist. Und sie war damals 13, deswegen.
Ich dachte, Hedda sei die Tochter von Kurtle.
Nein.
Ich bin ja total verwirrt.
Hedda ist doch schon groß und erwachsen. Was? Und ist ganz allein an den Bodensee gegangen.
Ach stimmt, das war die. Deswegen denke ich auch die ganze Zeit, Kurtle wäre an den Bodensee gezogen, weil ja... Ach, ich bin so verwirrt.
Alle unsere Hörer wohnen in einer großen WG am Bodensee. Gut, also die Frage war, allein ins Kino, das habt ihr ja schon gesagt, oder du hast ja schon festgestellt, dass ich häufig allein ins Kino gehe, ja. Was zum Teil daran liegt, dass, oder naja, jetzt liegt es zum Teil daran, dass ich einen Mann geheiratet habe, der nicht gerne ins Kino geht. Ich finde aber auch alleine ins Kino gehen überhaupt nicht schlimm. Und ich finde auch, dass manchmal es richtig toll ist, weil du eben manchmal so das Gefühl hast, so ich gehe jetzt wegen diesem Film. Und das ist so, das ist quasi das Event. Ich gehe dahin, um mich diesem Film zu widmen. Allerdings, es gibt Zeiten, wo ich nicht so gerne alleine ins Kino gehe. Und das ist eben vor allen Dingen an Wochenenden abends. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Und da kommt man sich ein bisschen komisch vor. Weil da geht man halt, man geht ins Kino und es ist so offensichtlich, dass alle um dich rum das als soziales Event verstehen. Und du setzt dich dann da alleine hin und dann irgendwie rechts neben dir zwei und links neben dir vier und so. Und das ist schon, also das finde ich immer, bis dann... das Licht ausgeht, finde ich es immer ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Ja. Aber ansonsten habe ich mit alleine ins Kino gehen überhaupt keine Probleme. Alleine essen gehen finde ich ganz schrecklich. Und finde ich sogar in Situationen schrecklich, wo es eigentlich einen Rahmen gibt, der erklärt, warum du alleine bist. Zum Beispiel fand ich es auch in der Mensa immer ganz schrecklich. Wenn klar ist, dass jetzt du nur kurz Zeit hast und du musst alleine gehen, fand ich auch da, hatte ich dieses Gefühl, mich da alleine hinzusetzen und keinen Ansprechpartner zu haben und wirklich nur Nahrung aufzunehmen. Und so finde ich fürchterlich. Ich gehe überhaupt nicht gerne alleine essen.
Hm.
Also alleine Kaffee trinken, okay, aber alleine essen nicht, wenn sich's irgendwie vermeiden lässt.
Okay.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Robert Redford in einem Interview Anfang des Jahres oder so, hat er, glaube ich, mal gesagt, dass er das herzzerreißend findet, wenn er irgendwo jemanden sieht, der im Restaurant alleine ist und dass er immer das Gefühl hat, er möchte ihn gerne zu sich bitten und dass er irgendwie das wohl einmal auch gemacht hat, als er mit seinen Kindern irgendwo war und dann hat er irgendwie so einen einzelnen Herrn zu sich an den Tisch gerufen und das wäre dann wohl auch ganz schrecklich gewesen, weil das natürlich, weil seine Kinder so gesagt haben, was soll das? Und dann hast du eben plötzlich einen Fremdkörper an deinem Tisch, den du versuchst in die Runde zu integrieren. Auch nicht immer so einfach, aber mir geht das genauso, dass auch wenn ich andere Leute sehe, die einzeln sitzen und die jetzt nicht gerade den Eindruck machen, dass sie das Tollste auf der Welt finden. Es gibt natürlich auch Leute, die strahlen das aus, dass sie es total super finden, dass sie da alleine sind. Dann ruft das bei mir auch so ein starkes Mitleidgefühl hervor. Und genauso fühle ich mich eben auch, wenn ich alleine bin.
Okay.
Einsam und verlassen.
Ja.
Wie jemand, der niemand kennt, der mit essen gehen möchte.
Oh.
So, wir haben noch eine andere Frage, die speziell für dich ist.
Ja.
Ich lese die mal vor.
Ja, ja.
Gut. Dafür brauche ich das Papier. So. Kuh fragt, was sagt der Stefan, dem sitze ich gegenüber, als NFL-Fan zu Ray Wise beziehungsweise zur ersten Strafe für diesen Zwischenfall, bei dem er für 2 Spiele gesperrt wurde. Ich verstehe überhaupt nicht, was ich hier vorlese. War das zu lasch? Hätte die NFL bereits dort besser handeln müssen? Ist sein Rauswurf jetzt zu hart? Stefan, go.
Ich möchte hier die Kollegen vom Hardcount-Podcast erwähnen, die nämlich auch über das Thema gesprochen haben und da sehr stark meine Meinung sind, oder ich bin deren Meinung so.
Hardcore.
Hardcount.
Ach, Count.
Ja, Hardcount.
Okay.
Das ist ein NFL-Football-Podcast, der einzig deutsche. Mhm. Ja, Benny und Flo. Also es war so, der hat wohl im Aufzug irgendwo seine damalige Freundin, jetzt Ehefrau, ordentlich einen mitgegeben. Also er hat sie verprügelt, hieß es. Die NFL hat gesagt, sie möchte für Domestic Violence, also Gewalt zu Hause, die Spieler deutlich stärker bestrafen, weil es wohl des Öfteren vorgekommen ist, dass sie sich da nicht so unter Kontrolle haben und sie wollen, weil das ja ist, es macht ja deren Marke kaputt. Also wenn du so, ja, jeder dritte NFL-Spieler verprügelt zu Hause seine Familie, was ist denn das für eine Sportart? Deswegen, das muss.
Ist das was in dem Sport irgendwie häufiger ist als in anderen
Sportarten? Es scheint wohl öfter vorzukommen. Okay. Oder öfter publik zu werden. Hm. Ja. Und ja, dann haben sie gemäß dieser Regel beim ersten Mal 2 Spiele, dann beim zweiten Mal, glaube ich, 6. Und das haben sie jetzt geändert mit, du spielst kein NFL-Spiel mehr. Und da war es halt so, dass beim ersten, also es ist passiert. Mhm. Und er hat diese 2 Spiele bekommen. Und dann haben sie jetzt, ist das Video rausgekommen. Und ich habe es jetzt nicht gesehen, aber die Hardcount-Kollegen haben es gesehen. Und es muss wohl so sein, dass er im Aufzug des so einer Überwachungskamera ihr 2-mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat.
Wow.
Und sie dann K.O. hat liegen lassen. Also so.
Okay.
Knockout. Und ja, und also ich finde es erstaunlich, dass er dafür nicht einfach ins Gefängnis geht. Ja. Und damit hat sich das Thema NFL sowieso erledigt.
Wird das strafrechtlich überhaupt nicht?
Ich glaube, es wird jetzt auch noch strafrechtlich verfolgt und damit okay. ist das Thema NFL sowieso durch. Ich finde es aber gut, dass sie mit solchen Sachen ihre Marke sehr sauber halten, weil ich, also es ist halt ein Verbrecher und den brauchst du nicht, dass kleine Kinder da so jemanden zujubeln. Hm. Also, weißt du, so wow, der, ich weiß gar nicht, was er war, weit weiß ich irgendwie, ich glaube, er war Passempfänger, aber schon keine Ahnung. Ja, der ist total toll und ich habe das Trikot von dem und du schaust zu dem auf und dann schaust du halt irgendwann, wird dir klar, dass du jemanden toll findest, der Frauen verhaut. Hm. Und das ist halt einfach nicht richtig. Und also das ist, nee. Deswegen, sperrendes Team hat ihn jetzt rausgeschmissen. Mhm. Ich find's voll in Ordnung. Also auch, ich finde auch, dass die zum Beispiel bei Drug Abuse, also bei Drogenmissbrauch und Doping, handeln die meiner Ansicht nach irgendwie so zu schwammig.
Und findest du, dass sie zuerst zu lasch reagiert haben und dass sie eben jetzt erst nachziehen? Also, oder?
Wenn natürlich nur rauskommt, dass er zu Hause sie verhauen hat, man aber nicht weiß, was wirklich passiert ist, dass man dann sagt so, hier, das geht nicht und wir sperren dich 2 Spiele, weil du da irgendwie, also ich glaube, er muss ja dann irgendeinen Prozess gehabt haben. Also ich habe die Frage jetzt auch leider nicht groß recherchieren können. So, okay, er hat eine Verurteilung dafür, vielleicht eine Geldstrafe, vielleicht irgendwas anderes in der Offseason gekriegt, dass man ihn dann 2 Spiele sperrt für, du hast jemanden verhauen.
Und dass man sagt, okay, wir sehen das Signal, wir
genau, finden gelbe nicht Karte, okay und so. Ja. Genau, so. Ist okay, ich glaube, jetzt haben sie es gerne, vielleicht haben sie jetzt schon auf 6 Spiele erhöht. Mhm. Also das ist wirklich krass. Und ja, das Team hat jetzt gesagt, so, ja, raus. Und ab nächste Woche können die irgendwann, kannst du da ins Stadion gehen und die Trikots tauschen. Das heißt, du gibst das T-Shirt von dem zurück und kriegst ein neues. Ja.
Okay.
Und es ist halt schon irgendwie eine, der nächste Spieler irgendwie, nächstes Jahr kommt dann irgendwie ein Rookie oder so in die Mannschaft und dann ist halt diese Nummer frei. Dann hat er die Nummer von dem, so. Ja.
Okay.
Ja, also da bin ich
voll auf Seiten der.
Ja, also ich bin, ist ja auch das Gleiche bei Drug, also Drogenmissbrauch, beziehungsweise, also Drogenmissbrauch, das finde ich immer noch so, aber Doping.
Ah, das.
Doping. Da finde ich halt, da müssen wir noch viel schneller, viel härter bestrafen.
Hm.
Also einfach so, ja, das habe ich, da habe ich ja schon mal ausführlich drüber geredet, dass die Leute dann einfach raus, weg. Das bei der NFL auch so, wurde gesperrt wegen Drogen, Drug Abuse.
Mhm.
Das ist aber, schließt aber Doping, Drogen, Medikamente, Alkohol, alles ein.
Mhm.
Und er hat halt irgendwas.
Ja.
Das finde ich nicht gut. Also da würde ich halt, ich für mich viel stärker hoffen, dass man da eben noch deutlicher sagt, so hier, und Doping ist halt gar nichts. Und diese aufgepumpten Jungs, also tut mir leid.
Ja.
Naja, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Das war übrigens ein Maps to Stars, einen der ganz wenigen lustigen Momente, wo irgendwie es steht kurz bevor, dass möglicherweise was ganz Schlimmes über die eine Familie so rauskommt, eben dann auch publik in den Medien und so. Und dann reden die am Telefon und dann sagt John Cusack, ja, im Notfall können wir da irgendwie auch so einen Lance Armstrong machen. Ich gehe da irgendwie zu Oprah und erzähle die Geschichte und dann kriegen wir das Buch verkauft. Das war
ganz, ja.
Das fand ich ganz gut.
Ja.
Okay, eine Frage noch ganz schnell.
Ja.
Und zwar, das passt jetzt ganz gut, dieser Übergang, nämlich eine Frage von C8 Abusus. Wir wissen nicht so, wie das ausgesprochen
wird. Ja.
Und die Frage ist,
habt ihr Filme, die ihr sehr, sehr gut fandet und wo ihr von denkt, dass jeder einmal gesehen haben sollte, die euch aber emotional so zerstört haben, dass ihr sie nie, nie wiedersehen möchtet?
Hat er das nicht im Audioboo? Dann können wir eigentlich das Audioboo einspielen.
Ah, ja, stimmt.
Ich habe es jetzt nicht da, aber
okay, kann das man machen. Genau.
Wenn es dann, ja.
Ja, das stimmt, das kommt ja aus dem Audioboo wahrscheinlich. Ja. Okay.
Dann habt ihr jetzt eben nicht die Claudia vorlesen gehört, sondern direkt ihn.
Ja.
So. Was war die Frage?
Die Frage war, ob es Filme gibt, die du unglaublich gut fandst, die du auch immer weiter empfehlen würdest, wo du sagen würdest, die muss man gesehen haben, aber die du gleichzeitig nie wiedersehen möchtest.
Also mir ist vorhin beim spontanen und auch längeren Überlegen kein einziger eingefallen. Deswegen,
Over to me. Also ich muss erstmal sagen, dass ich ja da relativ dünnhäutig bin. Also wenn Filme mich so richtig fertig machen, dann ist es nicht häufig, dass ich sie dann trotzdem als irgendwie wahnsinnig gut bewerte. Also wir hatten die Diskussion, glaube ich mal, als der Christoph vor nicht so langer Zeit da war, als ich über Out of the Furnace gesprochen hat, wo er gesagt hat, na gut, aber wenn der Film diese Reaktion bei dir hervorruft, dann ist das ja an sich schon eben so eine Leistung und sowas. Und dann ist das ja irgendwie gut. Und diese These teile ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Bin ich der Meinung, dass nur weil dich was wahnsinnig mitnimmt und traumatisiert, das an sich schon eine künstlerische Leistung ist. Du kannst immer einfach auch ganz schreckliche Dinge sehen, die auf jeder Ebene vollkommen verabscheuenswürdig sind und sie traumatisieren dich und da muss nichts, also das muss keine künstlerische Leistung sein, sehe ich überhaupt okay. Nicht so. Ja. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass es eine ganze Menge Filme gibt, die ich einfach unerträglich fand und deswegen würde ich sie auch niemandem empfehlen. Also ich würde dann eben sagen, der Film hat bestimmt seine Stärken und man kann manche Sachen daran anerkennen, aber ich würde den trotzdem nicht empfehlen und würde auch nicht sagen, den muss man gesehen haben, weil diesen Schmerzen muss man sich nicht aussetzen. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und bin zum Ergebnis gekommen, dass vielleicht so ein Film, der als Antwort für diese Frage geeignet wäre, gut, ein bisschen in diesen Grenzbereichen sind für mich viele Lars von Trier-Filme. Dance in the Dark wäre wahrscheinlich ein Film für mich, wo ich sagen würde, ich fand den schon sehr gut, aber vollkommen unerträglich.
Okay.
Breaking the Waves, auch Lars von Trier, fällt für mich ehrlich gesagt schon eher in das Camp-Film, wo ich wünschte, ich hätte ihn nie gesehen und deswegen würde ich ihn auch nicht weiterempfehlen. Genauso Irreversibel, französischer Film, ist auch ein Film, wo ich wünschte, ich hätte ihn nicht gesehen. Vielleicht in die Kategorie, ist aber wahnsinnig gut und würde ich vielleicht trotzdem weiterempfehlen, obwohl ich ihn auch nicht nochmal sehen möchte, wäre für mich Requiem for a Dream oder Sieben. Also Filme, die ich hart finde und eigentlich keine Lust habe, sie nochmal anzuschauen, aber ja.
Bei Sieben geht es mir so, das ist mir dann ja in unserer Vorabdiskussion eingefallen, dass ich also den als sehr heftig, sehr unangenehm in Erinnerung habe und auch jahrelang ihn nicht wiedersehen wollte, aber jetzt jedem empfohlen habe, wow, guter Film. Jetzt kommt die Katze gleich
hoch. Der Katz springt gleich hier auf den Tisch.
Okay. Also, dass ich ihn als ganz toll in Erinnerung, aber ich ihn eigentlich nicht, selbst wenn ich die Möglichkeit hatte, irgendwo, dass der mal im Fernsehen lief oder dass man mal irgendwo, dass er mal aufgetaucht ist in irgendeinem Portal oder so, eigentlich wollte ich ihn nicht angucken. Mittlerweile interessiert er mich schon fast.
Jetzt bist du wieder so weit ein bisschen geheilt, dass du.
Ja, er hat mich nicht so.
Aber man weiß das, also was, man weiß dann auch nicht so genau, ob das quasi diese Erinnerung, dass du denkst, jetzt würde es mich schon wieder interessieren, ob das wirklich ganz richtig ist, weil ich hatte dieses Erlebnis genau mit Dance in the Dark, als ich den mit meinem damaligen Freund André zum ersten Mal angeschaut habe und er hatte den schon gesehen und hat gesagt, der ist nicht so schlimm, weil ich hatte vorher einiges gelesen und dachte so, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich den anschauen kann und er meinte dann so, der ist nicht so schlimm. Und dann haben wir ihn angeschaut und ich habe, glaube ich, noch nie einen Mann so enthemmt weinen sehen wie den André bei diesem Film dann, bei der zweiten Sichtung. Und dann hat er hinterher gesagt, du, ich habe einfach verdrängt, wie schrecklich. Also der konnte sich einfach, das war aus seinem Gehirn weggeätzt, wie fürchterlich er das fand. Also, aber ich glaube, bei Sieben ist es jetzt vielleicht nicht so, weil da erinnert man sich ja schon ziemlich konkret daran, was daran so hart ist und so.
Ja,
und,
ja. Wir haben mal in der Sneak vor ein paar Jahren Das Waisenhaus gesehen, so ein spanischer Film.
Ja.
Da war ich danach auch sehr froh, dass er vorbei war, aber ich fand es auch irgendwie cool, den gesehen zu haben, weil, also hätte ich nie nie im Leben im freiwillig im Kino oder auf DVD oder sonst irgendwie geguckt, also gar nicht. Aber ich würde ihn auch jetzt nicht wieder gucken. Aber trotzdem irgendwie so, wow, cool, dass du auch mal sowas. Also das ist ja für mich auch ein Grund, weswegen ich in die Sneak gehe. Da schaue ich Filme, für die ich nicht ins Kino gehen würde, die ich mir wahrscheinlich noch nicht mal auf die Fall, auch jetzt hier, heute, Walking on Sunshine, ich lebe nicht.
Ja.
Aber ich hatte viel Spaß in dem Abend. Es war ein schöner, netter, fröhlicher Kinoabend. Und ja. Und eben bei das Waisenhaus, der war natürlich nicht nett und fröhlich, aber das war ein harter Kinoabend, aber auch hinterher so, okay, ich hab's überstanden und ich hab das alles ausgehalten und habe einen sehr beeindruckenden, also für mich beeindruckenden Gruselhorrorfilm
gesehen. Also ich bin zum Beispiel auch sehr dünnhäutig, was Kriegsfilme angeht. Ich tue mich wahnsinnig schwer mit Kriegsfilmen und da gibt's viele, die bestimmt fantastisch sind, aber die ich einfach nicht sehen möchte. Und der Katz findet, er sollte jetzt was zu essen bekommen. Ja. Und da ist eben auch so, kommt ja immer darauf an, wem du sowas weiterempfiehlst. Dann sagst du halt immer so, also deswegen dieses, sollte jeder mal gesehen haben, finde ich auf keinen Fall. Ich finde, man muss sich nicht durch Filme traumatisieren lassen.
Nee, überhaupt nicht.
Und wenn man das Gefühl hat, ich kann das nicht vertragen, dann sollte man es, glaube ich, sein lassen. Ja.
Ja.
Also. Ja. Aber, liebe Hörer, wenn ihr vielleicht Filme wisst, wo ihr doch findet, die muss man gesehen haben, auch wenn es hart ist und man es kaum ertragen kann, dann schreibt die mal in die Kommentare. Allerdings, ich kann euch nicht versprechen, dass ich sie anschaue, weil das ist die Art von Empfehlung, die wahrscheinlich bei mir eher auf taube Ohren
stimmt. Das ist ein fürchterlicher Film, aber schaut ihn bitte an. Ach, ich weiß nicht.
Habe ich da heute Lust drauf?
Ja, genau. So.
Vielleicht nächstes Jahr.
Ja.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Nee, also, ja.
So, unsere Uhr sagt uns, wir haben wenige Sekunden, bis sich dieses Zimmer in die Luft sprengt. Deswegen sollten wir unseren
Podcast... Was für Film hast du denn geguckt?
Keine Ahnung, ich beunruhige das einfach immer. Ich bin so filmisch geprägt, dass wenn eine Uhr runtertickt, da ich denke, außer der Held hat dann in der Zwischenzeit was getan.
Jetzt läuft sie wieder hoch.
Okay, jetzt läuft sie... Oh, das ist nett. Das wäre jetzt bei Bruce Willis nicht so.
Nee. Ja.
Na gut. Aber damit hätten wir doch noch eine Frage beantwortet.
Ja, vielleicht nicht. Drei sogar.
Stimmt.
Also wir haben drei Fragen bearbeitet.
Richtig.
Ja.
Jo.
Ich mag auch die Fragen, die außerhalb vom Kino sind irgendwie.
Ja.
Ich finde es so schön, so über alles Mögliche zu planen. Vielleicht denken unsere Hörer dann so, oh Leute, müsst ihr mir über alles Mögliche
aber reden. Aber manche Fragen, also wir haben jetzt noch 16 Fragen oder sowas auf unserer Liste und Norman hat uns vor kurzem eine Frage ins Nest gelegt, wo ich glaube, ich muss erstmal wirklich 10 Jahre nach Tibet gehen.
Ach so, die mit, oh ja. Die ist doch in den Kommentaren drin, oder? Ja.
Ja. Ihr könnt das nachlesen, wenn ihr wollt. Schaut mal in einer der letzten Folgen in die Fragen, die im Kommentaren geliefert wurden. Und dann seht ihr, womit wir hier beauftragt werden.
Schön, ich mag das. Ich finde das ja super.
Na gut.
Vielleicht sollten wir den Marc als Gelegenheitsphilosophen noch dazu.
Für sowas einladen.
Ja, ja.
Ich habe tatsächlich heute Morgen den Marc mal befragt, was er auf diese Frage antworten würde.
Oh, dann kann
man. Aber es klang alles so schlau, dass ich nicht glaube, es unter meinem Namen verkaufen zu können. Das ist immer das Problem. Wenn man plagiert, muss man von jemandem klauen, der etwas sagt, was man möglicherweise auch selbst hätte sagen können. Und wenn ich jetzt anfange, hier irgendwie zurück zu Homer zu gehen oder Gott weiß was, dann denken die Leute, nope.
Ja.
Ja.
Aber wir werden alle Fragen beantworten. Nach und nach.
Früher oder später.
Genau.
Kommt auch eure Frage dran.
Ja.
Okay.
Gut. Liebe Hörer, eine schöne Woche bis zur nächsten Woche, falls ihr mittwochs Lust habt, sneaken zu gehen. Wir sind da. Nein, ich nicht, aber der Bob vielleicht.
Ich gehe wahrscheinlich mit.
Ach, wie schön. Das heißt, wenn ihr es Dienstag hört, gestern war die Claudia sneaken. Dö, 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 verpasst. Tschüss.
Tschüss.